Morgen miteinander. Unser Thema heute, das wurde schon gesagt, ist Leben im Reich Gottes, ein neues Miteinander. Welche Seiten rührt dieses Thema in euch an? Manche werden jetzt denken, oh nee, da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Hört doch auf mit dem Geschwätz. Gerade in christlichen Kreisen gibt es doch wirklich kein neues Miteinander. Oder berührt das, wenn du das hörst, ein neues Miteinander, eine tiefe Sehnsucht in dir, eine Hoffnung, dass es sowas tatsächlich doch gibt, ein neues Miteinander im besten Sinn, ein stabiles, tragfähiges Beziehungsnetz, eine tiefe Verbundenheit untereinander, ein Zuhause für dein Herz. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich gerade verflüssigt, wie die Soziologen es nennen. Wir werden immer individualistischer, immer mobiler, immer flexibler. Jeder kämpft für sich und muss für seine Bedürfnisse selber sorgen und sich durchsetzen. Da sind langfristige Beziehungen schwer zu leben. Ja, sie werden manchmal auch als hinderlich empfunden. Das wird ja in manchen Serien und Filmen immer wieder thematisiert. Entsprechend zerbrechlich sind langfristige und wirklich tiefe Beziehungen. Und jetzt in der Corona-Krise wird es noch schwieriger, tragfähige Beziehungen auch zu pflegen. Wir merken jetzt dringender als je zuvor, wie wichtig tiefe und gute Beziehungen für uns sind, wie sehr wir sie brauchen, wie dringend wir ein inneres Zuhause bei anderen Menschen brauchen. Beziehungen, in denen wir uns nicht fürchten müssen, in denen wir nicht Angst haben müssen, verlassen zu werden und nicht mehr dazu zu gehören. Beziehungen, die eine tiefe Verbundenheit ausdrücken. Und da hinein kommt jetzt unser heutiges Thema in unserer Predigtserie zum Reich Gottes. Leben im Reich Gottes, ein neues Miteinander. Wir sind ja inzwischen weit gekommen in unserer Reihe zum Reich Gottes. Wir hatten begonnen mit der Frage, was ist überhaupt das Reich Gottes? Und gesehen, dass hier die Königsherrschaft Gottes gemeint ist, die Jesus Christus in seinem Kommen auf dieser Erde neu etabliert hat. Er hat uns Menschen, die wir uns in der Gottesferne verloren hatten, die Tür geöffnet, zurück zu Gott, dem Vater und ins Reich Gottes. Da sind wir jetzt eingeladen, in seiner Nähe und unter seiner guter Herrschaft zu leben. Und wir haben auch einige Eigenschaften dieses Reiches betrachtet und dann auch gefragt, wie komme ich denn da rein in das Reich Gottes? Und da haben wir gemerkt, dass wir als Menschen, die jenseits von Eden leben, nicht automatisch dazugehören, sondern dass der Eintritt ins Reich Gottes ein richtiger Neuanfang ist. Ja, dass Gott uns wie eine neue Geburt schenkt, ein ganz neues Leben durch seinen Geist. Eine neue Chance zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott und unter seiner guten Herrschaft. Und dass unser Part dabei einfach nur ist, dazu Ja zu sagen und dieses Reich Gottes wie ein Kind anzunehmen. Und inzwischen fragen wir, wie lebt man denn im Reich Gottes? Wie sieht denn dieses Leben unter der Herrschaft Jesu Christi überhaupt aus? Und da haben wir letztes Mal deutlich vor Augen geführt bekommen von Stefan Westhelle, im Reich Gottes gelten neue Regeln, Gottes gute Regeln für uns, Regeln der Liebe, Regeln, die wir alle gut finden, aber die wir von uns aus gar nicht halten können. Und Jesus, unser König, weiß das. Deshalb befähigt er uns selbst, während wir mit ihm durchs Leben gehen, ihn anschauen und seine Kraft in Anspruch nehmen. Das Leben im Reich Gottes hat eine neue Qualität. Es ist auf Jesus Christus ausgerichtet. Es hat uns ein Stück Himmel auf die Erde gebracht. Und in diesem Stück Himmel geht es anders zu als auf der Erde normalerweise. Da geschieht Veränderung. Eine Veränderung, die uns selbst und der Welt wohltut. Und die uns zeigt und anderen zeigt, wie das Wesen unseres Königs ist. Ja, es ist das Wesen unseres Königs selbst, das hier alles prägt. Wer in seiner Nähe lebt und ihn anschaut, der wird erleben, dass sein Wesen auf uns abfärbt. Und dann dürfen wir es widerspiegeln in unserem Alltag. Vielleicht können wir das an dem Beispiel von Sonne und Mond griffig machen. Der Mond leuchtet so hell, dass wir Menschen ganz leicht denken, er beleuchtet uns mit seinem Licht. Tut er aber nicht. Der Mond hat ja gar kein eigenes Licht in sich, sondern er reflektiert nur das Licht der Sonne, die ihn selbst auch beleuchtet. Und genau so dürfen wir uns von Jesus Christus beleuchten lassen und sein Licht widerspiegeln. Allerdings bleibt es bei uns mit Jesus nicht dabei, dass wir einfach so unverändert sein Licht widerspiegeln, sondern während wir das tun, verändert er uns auch und wir werden selbst zu Lichtträgern. Das geschieht an uns als einzelnen Menschen in allen unseren Beziehungen, aber nicht nur das, sondern das geschieht jetzt auch in der Gemeinschaft derer, die zum Reich Gottes gehören. Wenn wir das Reich Gottes annehmen und von neuem geboren werden, dann dürfen wir uns Gottes Kinder nennen. Das sagt uns die Bibel immer wieder, zum Beispiel in Johannes 1, Vers 12. Und Gott sei Dank, wir sind nicht die einzigen Kinder Gottes, sondern es gibt viele andere, die an Jesus glauben und die so zu unseren geistlichen Geschwistern geworden sind. Wir sind Geschwister in der weltweiten Familie Gottes. Und diese Familie wird an jedem Ort nach außen sichtbar. Und zwar da, wo sich eine Gruppe von Christen bildet, eine Gemeinde. Und so sind wir auch hier in der FEG Tübingen ein sichtbarer und erlebbarer Teil der Familie Gottes. Eine lokale Gemeinde ist der Ort, wo die Kinder Gottes sich als Gruppe, als Familie outen, in die Öffentlichkeit treten. Nicht umsonst sind wir in unserem Land als Verein gemeldet. Wir leben in dieser Familie vor den Augen der Welt. Jesus spricht von den Christen als einer Stadt auf dem Berg, die mit ihrem Licht nicht verborgen bleiben kann. Hier können sich die Menschen anschauen, wie es im Reich Gottes, in der Familie Gottes zugeht. Und hoffentlich können Sie an unserer Familie hier etwas von dem Wesen unseres Königs Jesus sehen. Ein Stück Himmel auf Erden erleben, das Sie anzieht und auch in Ihnen eine Sehnsucht weckt. Und ein Punkt, an den die Menschen ganz besonders hinschauen, ist unser Miteinander. In unserem Land, das haben wir schon gesehen, erwarten die Menschen an dieser Stelle nicht mehr viel von der Gemeinde Jesu. Zu oft haben sie irgendwo in irgendwelchen christlichen Gemeinschaften viel Heuchelei erlebt. Betrug, Missbrauch, sie haben sich ignoriert gefühlt, verletzt oder abgelehnt. Umso mehr wollen wir heute fragen, ja, wie sieht denn dann ein Miteinander im Reich Gottes aus, das dem Wesen unseres Königs entspricht und das sich an ihm entzündet und das er selbst in seiner Liebe unter uns wirken will. Hat Jesus dazu was gesagt? Ja, und wir haben schon einen Eindruck bekommen, er hat dazu einiges gesagt. Und es ist spannend, dass in seinen Aussagen dazu immer auch der Blick auf die dabei ist, die nicht zur Gemeinde gehören, sondern von außen auf sie schauen und sehen wollen, wie Kinder Gottes miteinander umgehen. Unser Umgang miteinander ist also nicht nur was, was uns untereinander wohltut, das auch, aber es ist geradezu auch ein Dienst nach außen, ein Modell, ein Hingucker, eine Attraktion im wahrsten Sinn des Wortes, die andere zu Jesus hinzieht. Was heißt das konkret? Wie sieht dieser Umgang aus? Ich habe da drei Dinge gefunden, die Jesus an dieser Stelle hervorhebt. Der erste Punkt ist da, es ist eine besondere neue Liebe untereinander da. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie sehr die Liebe Gottes zu uns Anfang und Grundlage unseres Lebens unter seiner Herrschaft ist. Da ist es kein Wunder, dass diese Liebe, die wir genießen dürfen und die unsere Lebensgrundlage ist, auch zu anderen rausfließen darf. Die Liebe Gottes, die unsere Liebe zu ihm entzündet, mündet praktisch in der Liebe zum Nächsten. Und das gilt besonders für die, die zur gleichen Familie Gottes und zu seinem Reich gehören. Kurz bevor Jesus für uns Menschen in den Tod ging, gab er denen, die ihm nachfolgen, ein neues Gebot, wie er es nannte. Johannes 13, 34 und 35 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe, mit der Jesus uns liebt, darf und soll unter uns auch herrschen. Soll sozusagen unser Markenzeichen sein, an dem jeder Mann erkennen kann, dass wir seine Jünger sind. Hier gebraucht Jesus das griechische Wort Agape, das nichts mit Erotik und auch nicht primär was mit Freundschaft zu tun hat oder mit Sympathie. Es ist jene Liebe, die nicht aus irgendeiner Sympathie entspringt, sondern die aus der Liebe Gottes zu uns entspringt und diese Herzenshaltung unseres Königs widerspiegelt. Ist er für uns auf die Welt gekommen und hat sein Leben für uns niedergelegt, weil wir ihm sympathisch waren? Nein, in Römer 5, Vers 8 und 10 schreibt der Apostel Paulus ganz klar, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder und Gottes Feinde waren. Es ist also eine Liebe, die unabhängig ist vom Verhalten des Geliebten und auch unabhängig von dessen Gegenliebe. Genau diese Art von Liebe, die wir selbst ja so dringend brauchen und an der wir uns freuen dürfen und die uns selber heil macht, darf und soll jetzt auch aus uns herausfließen zu unseren Geschwistern im Glauben. Es ist eine Liebe, die entschieden hat zu lieben. Es ist eine Bergaufliebe, die nicht aufgegeben hat, als es alles gekostet hat. Eine Liebe, die authentisch und transparent ohne Heuchelei ist und das Herz des anderen sucht, ohne ihm was vorzumachen. Paulus beschreibt diese Liebe noch ein bisschen ausführlicher in dem ersten Korintherbrief im Kapitel 13. Das empfehle ich euch zu lesen. Das ist die Art der Liebe, die er uns geschenkt hat und in unsere Herzen ausgegossen hat. Und diese Liebe begeistert uns und hat unsere Herzen für ihn entzündet. Und jetzt darf und soll diese Art von Liebe unter uns wirksam werden. Er selbst will uns dazu befähigen. Und das wird sich in ganz unterschiedlicher Weise ausdrücken, je nach Bedarf, je nach Kultur. Aber sie wird sich deutlich zeigen und in gewisser Weise alternativ und revolutionär sein zu dem, was die Welt um uns herum unter dem Stichwort Liebe erlebt. Ein zweiten Punkt, den Jesus für unser Miteinander hervorhebt und sich dringend wünscht, bringt er in seinem letzten großen Gebet für seine Jünger zum Ausdruck. Es geht um eine besondere Einheit untereinander. Ich lese die Verse vor dem Text, den ihr seht. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben dir, Vater, gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch das Zeugnis meiner Jünger von mir hören werden und an mich glauben. Hier sind also wir im Spiel. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann werden sie die Welt überzeugen, dass du mich gesandt hast. Eng verbunden mit der besonderen Agape-Liebe ist dieses weitere Merkmal der Menschen, die zu Jesus gehören. Aus der Liebe Gottes und der tiefen Einheit der drei Personen der Dreieinigkeit fließt nicht nur eine besondere Liebe im Miteinander seiner Kinder, sondern auch eine besondere Einheit unter ihnen. Eine Einheit, die der Geist Gottes bewirkt. Ein Wissen, dass wir in Christus zusammengehören. Wer einmal in einer christlichen Gemeinde in einem anderen Land war und die besucht hat, hat vielleicht etwas davon gemerkt, von dieser inneren Einheit. Auch wenn man da gar nichts versteht von der Sprache, kann man dennoch spüren, das ist meine Familie, da gehöre ich dazu. Auweia, mögen vielleicht jetzt viele denken. Das ist aber dann haarscharf vorbei an dem, was wir in der Realität im Alltag von christlichen Gemeinden erleben. Dort herrscht doch alles andere als Einheit. Autsch, ja, das müssen wir uns sagen lassen. Gerade an den Stellen, wo das Reich Gottes nach außen besonders sichtbar wird, gibt es wenig sichtbare Einheit. Wie viel Streit und Trennungen erleben wir? Rechthaberei und Eigenwillen und Krach untereinander charakterisieren oftmals die Gemeinde Jesu. Mehr als ihre Einheit. Aber wie können wir als Gemeinde, die zu Jesus gehört, dahin kommen, dass wir durch unsere Einheit den Charakter und auch den tiefen Wunsch unseres Herrn widerspiegeln? Dass die Menschen an unserer Einheit sehen können, wie Jesus ist. Was ist das für eine Einheit? Eine Einheit um der Einheit willen? Eine Einheit um jeden Preis? Wir wollen noch mal hinhören, was in diesem Text steht. Ich habe die Herrlichkeit, die du, Vater, mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Es geht also hier wieder nur in Christus, in der Orientierung auf ihn allein. In seiner Liebe, die unsere Liebe zu ihm und zu unseren Mitmenschen entzündet. Anders haben wir keine Chance. Dazu sind wir einfach zu vielfältig, zu unterschiedlich. Wir haben nur diese eine Chance, uns ganz fest an Jesus Christus anzubinden. An ihm festzuhalten, wenn alle möglichen Fliehkräfte uns auseinanderziehen wollen. Er ist unser Zentrum, nur er verbindet uns durch den Heiligen Geist. Weltweit, aber auch ganz konkret in unserer eigenen Gemeinde. Im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017 wurde folgende These aufgestellt: Wo Christus groß wird, wächst die Einheit wie von selbst. Das ist bedenkenswert. Es geht um Christus, nicht um die Einheit um der Einheit willen. Und was bewirkt diese Einheit dann? Die Welt wird erkennen, dass Jesus Christus unser König ist und dass er uns liebt. Aber wir wissen auch nur zu gut, dass unsere Einheit angefochten ist, solange wir auf dieser Erde leben. Konflikte lauern an jeder Ecke. Und manchmal hat man den Eindruck, unter Christen besonders viele. Es ist wahrscheinlich nicht so. Aber es fällt uns halt auf, gerade weil unser König uns in Einheit sehen möchte und das für uns erbeten hat. Und Jesus Christus weiß das. Und deshalb hat er uns auch Auswege und Konfliktlösungsstrategien mitgegeben, über die die Predigt am nächsten Sonntag gehen wird. Und wir finden in der Bibel auch manchmal die Lösung, dass Christen manchmal getrennte Wege gehen, sich in getrennten Gruppen versammeln und dass auch das von Gott offenbar gesegnet wird. Ein Beispiel haben wir in der Bibel von Paulus und Barnabas, die sich zu Beginn einer gemeinsam geplanten Missionsreise gestritten haben, ob sie einen jungen Mann mitnehmen oder nicht und sich nicht einigen konnten. Dann sind sie in zwei Teams aufgebrochen und Gott hat beide Teams gebraucht. Auch das ist vielleicht manchmal nötig, solange wir auf dieser Erde sind. Und das hilft uns auch, uns zu freuen, dass es an manchen Orten, an vielen Orten, viele verschiedene Gemeinden gibt, wie auch hier in Tübingen. Einheit geschieht nicht in Gleichheit, auch nicht in Einstimmigkeit, sondern sie soll gerade in der Vielfalt und in der Unterschiedlichkeit zum Tragen kommen. Es ist eine Einheit, die Konflikte nicht übergeht oder einfach negiert. Und dennoch gilt, was auch die Evangelische Allianz hier in Tübingen in dieser Woche wieder besonders betont und gefeiert hat: Das, was uns eint, ist stärker als das, was uns trennt. Es ist eine Einheit, die in Christus eine gemeinsame Mitte hat und deshalb Frieden sucht, Mauern einreißen will, immer wieder das Herz des anderen sucht. Einheit ist ein wertvoller Schatz, den wir hüten sollten. Sie ist ein Herzenswunsch unseres Herrn für uns. Und in unserer Einheit spiegelt sich sein Wesen wider und der Friede, den er uns schenkt. Und dann kommt noch ein drittes Merkmal, das ich mal so benannt habe: Eine besondere Rangordnung herrscht im Reich Gottes. Diese besondere Rangordnung stellt Jesus selbst der Rangordnung, die in dieser Welt herrscht, gegenüber, als Alternative. Er sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 20, Vers 25 bis 28. Ihr wisst, dass die Fürsten der Völker diese unterdrücken und dass sie große Gewalt über sie ausüben. Und jetzt kommt die Alternative. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Diese Worte hat Jesus im kulturellen Umfeld des Römischen Reiches gesagt. Und typisch für die römische Gesellschaft im ersten Jahrhundert waren ihre steilen Hierarchien und die besondere Betonung von Rang und Status. Es gab ein Gerangel um Ämter, Positionen, Titel und Ehren. Das gehörte zum natürlichen Empfinden der Menschen. Und dabei musste es immer aufwärts gehen. Mehr Ansehen, mehr Macht, mehr Status, mehr Rechte, mehr sich von anderen bedienen lassen, mehr andere vor seinen eigenen Karren spannen. Menschen, die aus dem System des Römischen Reiches zum Glauben an Jesus Christus kamen, brachten diese Grundeinstellung wie natürlich mit, ein Kernelement ihrer Kultur, wie eine zweite Haut. Sie mussten immerzu Menschen nach oben oder unten einordnen und sich selbst auch. Und auch unter den Juden im Römischen Reich war das so. So braucht es uns nicht wundern, dass Jesus seine Jünger einmal erwischte bei genau solchen Gedanken. Markus 9. Er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er seine Jünger: Was habt ihr denn unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte von ihnen sei. Und er setzte sich und rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Hier wird also alles auf den Kopf gestellt, tief eingeprägte kulturelle Werte einfach umgedreht. Durch die Annahme des christlichen Glaubens hatten viele Gläubige damals ihren Status in der Gesellschaft verloren. Sie wurden jetzt misstrauisch beäugt, statt Macht und Ehre zu genießen. Der Respekt ihrer Mitmenschen stand in Frage. Und weil sie Jesus liebten und ihm nachfolgten, konnten sie an vielen Stellen im System ihrer Gesellschaft nicht mehr mitrangeln. Sie wurden verachtet, oft auch direkt angefeindet. Viele von ihnen hatten auch ihren engen Familienverband verloren, weil andere Familienmitglieder nicht zum Glauben gekommen waren. Da lag es nahe, wenigstens in der Familie Gottes, als neuer Familie angesehen sein zu wollen, einen wichtigen Platz einzunehmen, wichtige Ämter und Positionen einzunehmen, sich bedienen zu lassen und andere vor den eigenen Karren zu spannen. Als Jesus merkte, dass sogar seine Jünger sich mit dieser Frage beschäftigten, wer ist denn hier der Größte unter uns, griff er ein. Und er erklärte ihnen nicht nur einmal, wie anders es im Reich Gottes zugeht, wie anders ihr König ist. Er kam nicht auf diese Welt, um aufzusteigen, sondern um abzusteigen, bis in die tiefsten Tiefen des unverdienten, schändlichen Todes. Jesus Christus selbst ist also auch hier wieder der, um den sich alles dreht und der uns ein ganz anderes Leben vorlebt und ermöglicht. Hier geht's nicht ums Oben- oder Unten-Sein, nicht ums Herrschen und Dienen, sondern es geht um ein Dienen, damit alle leben und blühen können. Wo wären wir heute, wenn Jesus zu diesem Weg nicht bereit gewesen wäre? Und wo sind vielleicht andere, weil wir zu diesem Weg nicht bereit sind? Kurz vor seinem Tod am Kreuz führt Jesus seinen Jüngern noch einmal handgreiflich vor Augen, was ihre neue Lebenseinstellung den anderen gegenüber sein soll. Er prägt ihnen dabei ein Bild ein, das sie nie vergessen würden. Als alle miteinander zu ihrem letzten gemeinsamen Essen am Tisch sitzen, steht Jesus auf einmal auf, zieht sich eine Schürze an, gießt Wasser in eine Schüssel und fängt an, seinen Jüngern ihre staubigen Füße zu waschen. Dann setzt er sich wieder hin und erklärt: Versteht ihr, was ich euch getan habe?